Matthäus Kapitel 20, Vers 17. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, Jerusalem ist auf dem Berg oben, also nach Jerusalem geht es immer hinauf. Als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger auf dem Weg allein zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihm zu Tode verurteilen, und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen. Jesus ist mit den Jüngern auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Es sind nur noch ein paar Tage, vielleicht so um die 2 Wochen bis zum Passafest. Dieses Passa, oder genauer gesagt das Fest der ungesäuerten Brote, was eigentlich Teil war von dieser Passa-Woche, das war eins der 3 verpflichtenden Feste für das Volk Israel. Alle männlichen Israeliten mussten nach Jerusalem gehen, hinauf zum Tempel. Aus der Geschichte wissen wir, aus historischen Dokumenten, dass so um die 2 bis 3 Millionen Menschen zu diesen Festtagen in Jerusalem versammelt waren. Jünger gehen mit Jesus Richtung Jerusalem. Die Straßen sind jetzt voll mit Menschen, die da gemeinsam auf dem Weg sind. Und je näher sie Jerusalem kommen, desto mehr Menschen werden das. Jesus hat gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Und hier waren Menschen auf dem Weg aus ganz Israel. Und die Jünger haben diese Bestimmtheit in Jesus gesehen. Als Jesus in Caesarea Philippi war, oben im Norden, hat er gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Und im Lukas-Evangelium lesen wir, er richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Also da war diese innere, ruhige Bestimmtheit in Jesus. Dieser Ausdruck der Entschlossenheit in seinem Gesicht. Diese Zielstrebigkeit, mit der Jesus vor ihnen hergegangen ist. Und die Jünger kannten das. Die Jünger wussten, oh oh, der hat was Großes vor. Wir gehen da auf was Großes zu. Und wir erinnern uns, dass Petrus Jesus als den Messias, als den Christus bekannt hat. Und die Jünger haben geglaubt, dass Jesus sein Reich aufrichten würde. Sie haben das alles sehr materiell, sehr irdisch verstanden. Jesus, der Messias, er wird die Römer rauswerfen, die Besatzungsmacht, und er würde Israel zu nie dagewesener Größe und Ruhm verhelfen. Und jetzt waren die Jünger und Jesus mit all diesen Menschen gemeinsam auf dem Weg zu dem großen Fest. Was für einen besseren Zeitpunkt hätte es geben können als diesen, dass Jesus sich als Erlöser oder als Befreier ausrufen würde dort auf dem großen Fest und dass er dort sein Reich aufrichtet und beginnt, das ganze Land, das ganze Gebiet zu erobern für Israel und sein Königreich aufzurichten. Die Jünger hatten noch immer diese Worte aus Matthäus 19, Vers 28 im Kopf, wo Jesus zu ihnen gesagt hat, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Boah, also da war jetzt Nervosität, Erwartung bei den Jüngern da. Aber in Lukas lesen wir, auch sie erschraken, sie fürchteten sich. Ich denke, es war wie vom Abi oder die Nacht vor der Hochzeit oder Soldaten, die auf dem Flug sind in den Krieg. Ah, der große Tag naht. Dieser schicksalshafte, diese Ausmaße des Kommenden, das war denen bewusst und sie hatten dieses mulmige Gefühl in ihrem Bauch. Der große Tag naht. Werden wir es wirklich aufnehmen können mit den Römern? Das war die Weltmacht damals. Sind wir bereit dazu? Wie werden die Menschen reagieren? Wir wissen, die Leiter der Juden, die waren Jesus nicht allzu freundlich gesinnt. Und dann noch dazu hat Jesus seit einiger Zeit immer wieder diese depressiven, pessimistischen Anfälle, wo er über Leiden und über Tod spricht. Puh, ist sich er seiner Mission sicher? Ist er bereit? Wir glauben, dass er der Messias ist. Wir glauben, dass er zum König bestimmt ist. Und wir waren die, die alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Puh, aber wenn dein Leiter solche Anfechtungen hat, da wird dann schon ein bisschen mulmig im Bauch. Und Jesus nimmt hier wieder seine 12 zur Seite und er will sie vorbereiten auf das Kommende. Und er sagt nochmal, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zu Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Schon zum dritten Mal spricht Jesus zu ihnen über das, was kommen wird, über sein Leiden und über seine Auferstehung. Aber bisher hat Jesus eher allgemein drüber gesprochen. Er hat gesagt, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Aber diesmal wird er sehr spezifisch. Jesus wusste genau, was auf ihn zukam. Jesus kannte jedes kleine Detail. Und ich liebe das, wir sehen hier wieder diese Entschlossenheit Jesu, uns zu erlösen. Wir haben mit der Jugend am Donnerstag diese Stelle angesehen, Johannes 17. Die Stelle, wo Jesus um das Kreuz betet. Wie ehrfurchtsgebietend das ist, diese liebevolle Entschlossenheit in seinem Herzen zu sehen. Ich meine, allein wenn wir darüber nachdenken, dann können wir unsere Schuhe ausziehen und niederfallen und ihn weiter anbeten. Markus kann kommen noch, wir singen noch ein paar Anbetungslieder zum Herrn. Diese liebevolle Entschlossenheit, Jesu alles für uns zu geben, uns zu erlösen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem lebendigen Gott. Schlüsselvers für unseren Abschnitt heute Morgen ist der Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war Jesu Einstellung, das war die Ausrichtung seines Herzens. Und das ist die Einstellung, die wir als seine Jünger haben müssen, mit der uns lehren heute Morgen. Jesus hat es ganz praktisch vorgelebt, sein ganzes Leben lang hier auf der Erde und vollendet natürlich seiner Hingabe am Kreuz für uns. Aber versetzt euch mal kurz in die Jünger. Stellt euch vor diesen Schock, der das gewesen sein muss, als die Jünger diese Worte, die Jesus hier gesagt hat, gehört haben. Sohn des Menschen wird überliefert werden und wird betrogen werden, wird verraten werden. Das war unvorstellbar. Wer würde sowas tun? Sicher nicht wir, die wir alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind. Dann spricht Jesus davon, die eigenen Leiter der Juden werden Jesus zu Tode verurteilen. Warum sollten sie das tun? Es gibt überhaupt keinen Anlass. Wir wissen, die Leiter mögen Jesus nicht, aber wir kennen Jesus. Niemand ist so wie er. Noch niemals haben wir irgendein liebloses Wort von seinen Lippen gehört oder irgendeine böse Regung gesehen in ihm. Jesus war sündenlos. Wofür sollte man ihn verurteilen? Und das ist wahr. Wofür sollte man Jesus verurteilen? Einziger Grund, warum Jesus gestorben ist, sind wir. Ist unsere Sünde, unsere Schuld, die er getragen hat. Er war sündenlos, es gab keinen Grund, ihn zu verurteilen. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Sünde in ihm oder keinen Fehler an ihm. Und dann sagt er weiter, sie werden ihn den Nationen überliefern, den Heiden. Was, wir Juden, unseren Messias, den Heiden? Das klingt unvorstellbar. Jünger wussten auch, dass die Juden selbst kein Recht hatten, die Todesstrafe zu verhängen. Und das gibt auch noch einen weiteren Aspekt dazu. Sie werden ihn überliefern, um ihn zu verspotten. Unseren Jesus, unseren Messias, um ihn zu geißeln. Jünger wussten, was das bedeutet. Diese Geißeln mit 9 Lederriemen, in die Knochen und Glasstücke eingearbeitet waren und furchtbare Folter, Das hat den Menschen den Rücken aufgerissen, so wie ein faschiertes Fleisch, wie eine Frikadelle. Furchtbar. Um ihn zu geißeln und zu kreuzigen. Das war was für Schwerverbrecher. Das war die furchtbarste Hinrichtungsmethode, die wahrscheinlich je erfunden wurde. Kreuzigung war nicht nur eine Hinrichtung, das war eine Folter. Es war ein langsamer, grausamer Tod. Manchmal tagelang hat es gedauert, bis die Leute wirklich tot waren. Und die Jünger hatten das gesehen. Sie hatten Gekreuzigte gesehen dort am Straßenrand. Wie die Gekreuzigten rotiert sind um diese Nägel und um zu atmen und die Sonne sie versenkt hat. Und sie haben diese Schreie gehört und diese schmerzverzerrten Gesichter und verkrampften Leiber gesehen und den Gestank von den Exkrementen und den offenen Wunden gerochen. Das waren keine abstrakten Dinge für die Jünger. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Schock war, als Jesus das gesagt hat? Es war das krasse Gegenteil von ihrer Vorstellung über den Messias. Das war am weitesten entfernt von ihrer Vorstellung über das Reich Gottes. Und ja, Jesus hat hier über die Auferstehung gesprochen, aber die Jünger haben das gar nicht mehr gehört. Jesus hat nie über das Kreuz gesprochen, ohne über seine Auferstehung zu reden. Aber die Jünger haben das gar nicht mehr gehört. Die Jünger waren geschockt, verwirrt über das, was Jesus gesagt hat. Es hat nicht in ihr Bild gepasst. Im Lukas-Evangelium lesen wir, sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Sie konnten es nicht begreifen. Das war zu hoch, das ging an ihnen vorbei. Stell dir vor, dein liebster Freund, der dir ganz nahe steht und den du verehrst, sagt dir, ich werde sterben. Aber ich werde nicht nur sterben, ich werde gefoltert werden. Ich werde zu Tode verurteilt werden. Ich werde als Verbrecher hingerichtet werden. Was für ein Schock das wäre. Die Menschen reagieren unterschiedlich auf solche Katastrophennachrichten. Häufige Reaktion ist, dass man erstmal es verleugnet, es verdrängt, es nicht wahrhaben will. Nein, das stimmt nicht, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und die Reaktion der Jünger und dieses darauf folgende Gespräch jetzt hier, das scheint im ersten Blick ziemlich paradox zu sein und unpassend zu sein auf das, was Jesus hier gerade gesagt hat, wie die Faust aufs Auge. Lesen wir weiter im Vers 20. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Aus der Parallelstelle und auch aus den Reaktionen von Jesus nachher sehen wir, dass es eigentlich von den beiden Brüdern ausging. Aber sie haben hier ihre Familienbeziehungen ein bisschen genutzt. Vitamin B ist auch bei uns in Deutschland sehr wichtig. Ihre Mutter, die Salome, das war wahrscheinlich die Schwester von Maria, der Mutter Jesu. Also die Mutter von Jakobus und Johannes war die Tante Jesu und sie waren seine Cousins. Und jetzt schicken sie ihre Mama vor, die Tante Jesu. Ja, die hat ein bisschen mehr Einfluss. So eine kleine Verschwörung, die wir hier sehen. Und seht, wie manipulativ sie ist. Sie wirft sich hier zu seinen Füßen, schleimt sich so richtig rein. Oh Jesus, ich bete dich an, ich verehre dich. Und kannst deiner alten Tante kleine Gefallen tun? Sprich das gar nicht direkt an. Ah, Jesus, kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn er ja sagt, dann kann er nicht mehr aus. Aber Jesus fällt nicht drauf rein. Er fragt nach, was willst du? Ist eigentlich sehr traurig, was wir hier sehen. Sie betet Jesus an, aber warum? Um was von ihm zu bekommen? Tun wir das manchmal? Glauben wir manchmal, wir könnten Gott manipulieren, um irgendwas von ihm zu bekommen durch unsere Anbetung oder die Dinge, die wir für ihn tun, weil wir irgendwas Geistliches tun, dass wir uns was verdienen können dadurch oder verdienen wollen? Ich bete dich an, allmächtiger Gott, weil ich brauche einen neuen Kredit. Und ich habe eine Prüfung morgen, ich brauche deine Hilfe. Halleluja, Herr, ich komme zu dir, um einzukaufen. Ich brauche was von dir, deswegen bin ich da. Warum kommst du in den Gottesdienst und betest den Herrn an? Ist es, um was zu bekommen? Um was zu verdienen? Manche kommen im Gottesdienst, weil sie glauben, wenn sie Gott anbeten und Glauben haben, dass sie immer reich und immer gesund sein werden. Manche vielleicht, weil sie potenzielle Kunden treffen in der Gemeinde. Andere, weil das Mädel, was ihnen gefällt, im Gottesdienst geht. Gehe ich halt auch hier auf Brautschau. Oder andere einfach, weil sie sich gut fühlen wollen. Ah Mann, wenn ich Gott anbete, das gibt mir so ein gutes Gefühl und so eine tolle Erfahrung und das will ich haben, deswegen komme ich, um anzubeten. Warum betest du Gott an? Um einzukaufen? Um was zu bekommen von ihm oder um was zu geben von dir? Wahre Anbetung bedeutet geben. Hebräerbrief spricht es davon, dass unsere Anbetung ein Lobpreis Opfer ist. Wir geben. Gott, ich gebe dir Ehre, ich gebe dir Lobpreis, der dir gebührt. Weil du bist Gott. Du bist es wert, du bist würdig, angebetet zu werden. Und ich bin gekommen heute Morgen, um dich zu ehren in meinem Herzen und mit meinen Lippen und um deine Herrschaft anzuerkennen. Und Gott, ich gebe mich dir hin als lebendiges Opfer. Ich sehne mich nach dir. Ich bin hier wegen dir, nicht wegen dem, was du gibst. Und immer wenn wir zu Gott kommen, immer wenn wir ihn anbeten, immer wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, dann werden wir gesegnet werden. Das ist das Höchste, das ist das Größte, das ist das Befriedigendste, die Gemeinschaft mit ihm. Aber Gott wird sich nicht von uns gebrauchen lassen. Er ist Gott, er ist der Herr und wir sind seine Geschöpfe, wir sind seine Diener, nicht umgekehrt. Und Gott sieht unser Herz, wir können ihm nichts vormachen. Und Gott wird sich nicht von uns gebrauchen lassen. Niemals. Das wird er nicht tun. Aber hier haben wir die Salome, die Mutter von Jakobus und Johannes. Und sie warf sich nieder und wollte was von ihm erbitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Positionen an seiner Seite, das waren Positionen der Autorität. Hervorragende Stellung. Jesus, du wirst der Präsident sein, aber Jesus, wir wollen deine Vizepräsidenten sein. Du bist der Messias, wir sind die Vize-Messias. Zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Wir wollen diese Positionen haben, Gott. Wir wollen die Größten sein in deinem Reich, Jesus. Vers 22, Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Den Kelch seines Leidens? Sie sagten zu ihm, wir können es. Wir haben nicht verstanden, wovon Jesus gesprochen hat. Diese Jünger, die waren hingegeben und sie waren auch gewillt, so weit zu gehen mit Jesus, soweit sie können. Ja, Jesus, wir können den Kelch trinken. Wir wollen dir folgen, soweit wir können. Aber wie Jesus sagt, sie wussten nicht, um was sie baten. Jesu Weg auf seinen Thron hat über das Kreuz geführt. Und ich frage mich, was in der Salome vorgegangen ist, als sie unter dem Kreuz stand. Und da war Jesus gekreuzigt. Und zu seiner Rechten und zu seiner Linken waren zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt. Ich frage mich, ob sie sich gedacht hat, oh mein Gott, ich habe gebetet, dass meine beiden Söhne zu seiner Rechten und zu seiner Linken sein dürfen. Ich bin sicher, sie war froh, dass es nicht ihre beiden Söhne waren. Aber oft geht es uns so. Oft beten wir um Dinge und dann werden wir sauer, weil Gott unsere Gebete nicht erhört. Jesus wird zu uns sagen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Es ist eine gute Sache, dass Gott uns nicht immer das gibt, was wir von ihm erbeten. Es ist gut, es ist ein Segen, wir können froh sein. Wenn Gott uns alles geben würde, worum wir bitten, wir wären wahrscheinlich alle schon 10-mal verheiratet mit den falschen Personen und hätten unser Leben schon gründlich versaut. Wir verstehen so wenig von unserem Leben und so wenig Gottes Plan für uns und so wenig, was wirklich gut ist für uns. Aber Gott weiß alles. Und das Schöne ist, Gott hört alle Gebete. Er hört nicht alle Gebete, aber er hört alle Gebete. Er hört nur oder gibt uns nur das, was gut für uns ist. Das, was nach seinem Willen ist. Und das ist eine wunderbare Sache. Das sollte uns Freiheit geben im Gebet und Ruhe geben in ihm. Wir können einfach sagen, ja, Jesus, ich weiß, du liebst mich und du meinst es gut mit mir. Du hast mir das an deinem Kreuz bewiesen, wie gut du es meinst. Du hast gewillt, alles zu geben für mich. Und Gott, ich vertraue dir. Ob du meine Gebete jetzt mit Ja oder mit Nein oder mit Warte beantwortest, ist das Beste für mich. Ich ruhe in dir. Du bist gut, du bist mein Anteil. Und ich bin zufrieden in dir, Gott. Die Sicherheit meines Lebens ist in dir, dich zu kennen, nicht in dem, was ich habe oder in dem, was ich kriege. Und das gibt uns Freiheit, wirklich zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und so auch in meinem Leben. Ich ruhe in deinem Willen und ich bete zu dir und ich vertraue dir, dass du mir das gibst, was gut für mich ist. Und ich danke dir für die Dinge, die du mir nicht gibst, weil ich weiß, dass es nicht das Beste wäre. Jesus sagt zu dieser Salome und zu ihren beiden Söhnen, ihr wisst nicht, um was ihr betet. Vers 23, er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Sie haben diesen Kelch getrunken, diesen Kelch des Leidens. Jakobus war der erste Apostel, der hingerichtet wurde für seinen Glauben. Johannes wurde gefoltert, wurde verbannt um Jesu Willen. Beide hatten Anteil am Leiden Jesu. Jakobus ist für Jesus gestorben. Johannes hat für Jesus gelitten, für Jesus gelebt. Aber jetzt, sie waren noch nicht fähig, diesen Kelch zu trinken. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Wort für Zeugen hier ist das Wort, von dem wir das Wort Märtyrer herbekommen. Seht ihr, werdet Kraft haben, meine Märtyrer zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Geist Gottes, er wird uns stärken und er wird uns befähigen, für Jesus zu leben oder wenn es sein muss, auch für Jesus zu sterben. Weil wir können das unmöglich aus eigener Kraft, sondern nur in seiner Kraft, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Diese beiden Brüder kommen hier mit falscher Motivation. Sie haben sich selbst überschätzt. Sie waren ganz sicher selbstsüchtig. Aber wir können ihnen auch einige Dinge zugute halten. Sie sind gekommen und haben gebetet. Und sie haben Jesu Verheißungen geglaubt. Jesus hat gesagt, ihr werdet mit mir auf Thronen sitzen und mit mir herrschen. Und ich glaube, diese Reaktion auf dieses Wort von Jesus über sein Leiden und über seinen Tod war eine des Glaubens, auch wenn sie ohne Erkenntnis war und aus selbstsüchtigen Motiven. Aber es war Glaube, es war Vertrauen auf Gottes Verheißung. Beiden haben sich vielleicht gedacht, ja, Jesus ist müde und er wird angefochten. Er glaubt, er wird besiegt werden. Aber wir glauben das nicht. Wir glauben, du wirst herrschen, Jesus. Und wir glauben, wir werden auf Thronen sitzen in deinem Reich. Und Jesus, wenn du auf deinem Thron sitzt, dann lass uns doch die Ersten sein neben dir, die Obersten in deinem Reich. Die beiden Jünger waren hingegeben. Und ich denke, vielen von uns geht es oft ähnlich. Wir glauben Jesus, da ist eine gewisse Hingabe in unserem Leben da, aber trotzdem sind wir noch selbstsüchtig, wenn wir suchen das Unsere. Vers 24. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die Brüder. Warum? Waren sie so eifrig für Jesus, weil es ein Unrecht war, was die beiden Brüder hier gebeten haben? Weil sie besorgt waren um das geistliche Wohl dieser beiden? Nein. Ich glaube, die waren sauer, weil die beiden zuerst dran gedacht haben, Jesus um den ersten Platz zu bitten und weil sie ihnen zuvor gekommen sind. Die Jünger wollten alle die Größen sein. Die haben ständig gestritten, wer der Größte ist unter ihnen, in den unmöglichsten Situationen. Sogar als sie beim letzten Abendmahl mit Jesus zu Tisch gelegen sind. Und nachdem Jesus das Abendmahl eingesetzt hat und nochmal gesagt hat, ich werde sterben, über seinen Tod, über diesen neuen Bund in seinem Blut gesprochen hat. Und dann hat er gesagt, einer von euch wird mich verraten. Und darauf lesen wir in Lukas 22, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu halten sei. Die 10 waren einfach sauer, weil Jakobus und Johannes ihnen zuvor gekommen waren. Und wir können uns fragen, ob oder wenn wir sauer sind auf Geschwister und uns beschweren, ob es uns um die Ehre des Herrn geht und ob wir über die Geschwister besorgt sind oder ob es einfach aus selbstsüchtigen Motiven ist, dass wir sauer sind und dass wir uns beschweren. Ich glaube, es ist eher öfter das Letztere. Wir sind auch so wie diese beiden. Ja, wir lieben Jesus, wir haben eine Hingabe an ihn, wir glauben an Jesus, aber wir sind noch so selbstsüchtig motiviert oft in den Dingen, die wir tun und die wir erbeten. Jesus wird jetzt diese Situation benutzen, um die Jünger über Leiterschaft zu lehren und über richtige Einstellung. Vers 25. Jesus rief sie herzu und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Das war ganz sicher so, wenn wir an Herodes denken oder auch die Kaiser damals. Das waren Diktatoren und heute ist es nicht viel anders. Größe in der Welt, egal ob es in der Politik ist, in der Geschäftswelt, selbst in der Gemeinde oft, wird Größe danach bemessen, wie viele Menschen du unter dir hast, wie viele springen müssen, nach dem, was du ihnen anschaffst. Aber Jesus sagt im Vers 26, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Das Wort Diener hier ist das Wort für denjenigen, der die untersten Arbeiten getan hat. Er war ein Diener, er war immer noch frei, aber er war ein Diener. Das Wort Diakonos, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Wort, wo wir unser Wort Diakon herbekommen. Diener. Ihr sagt, wenn jemand unter euch groß werden will, so wird er euer Diener sein, euer Diener, Diakon sein. Vers 27, und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Das ist das Wort Doulos, das Wort für einen Sklaven, der war wirklich das Eigentum seines Herrn, der hatte überhaupt keine Rechte mehr. Es war der Unterste, der Letzte. Paulus hat sich als solchen bezeichnet. Ich bin ein Sklave Jesu Christi, hat er immer wieder gesagt. Ich habe keine Rechte mehr, ich habe mein ganzes Leben für ihn aufgegeben. Ich folge ihm nach. Also wer groß sein will, der soll der Diener der anderen sein. Wer der Erste sein will, der soll der Sklave von allen werden. Jesus hat die Machtpyramide hier auf den Kopf gestellt. Autorität im Reich Gottes ist Autorität zu dienen. Und je höher deine Position ist, desto mehr Leute hast du über dir, denen du dienen kannst. Das ist das biblische Bild. Leiterschaft bedeutet dienen. Wenn du groß sein willst, wenn du ein Leiter sein willst, dann heißt es nicht, dass die anderen dich bedienen, sondern dass du den anderen dienst. Es geht nicht darum, wie viel andere für dich tun, sondern wie viel du für andere tust. Willst du groß sein? Dann sei ein Diener. Schau dich um. Tu das, was sonst keiner tun will. Du wirst groß sein im Reich Gottes. Und es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Nöte. Schau dich um und werde ein Diener. Und du wirst groß sein in seinem Reich. Und das kann durchaus konkret werden. Setzt euch mal hin in einer ruhigen Minute heute Nachmittag und überlegt euch, wo kann ich dienen? Wo gibt's Nöte? Wenn du Leiter sein willst in der Gemeinde, das Erste, worauf wir schauen, das wichtigste Kriterium ist, bist du ein Diener? Hast du ein dienendes Herz? Das ist Gott am wichtigsten. Charakter und Verfügbarkeit, das ist wichtiger als Begabung oder Ansehen oder Position. Haben wir ein dienendes Herz? Das ist, worum es Gott geht. Wenn du groß sein willst in seinem Reich, dann musst du dich mit Jesus identifizieren, in seinem Dienen, in seinem Leiden, in seiner Selbstverleugnung für ihn und zum Wohl von anderen. Ja, Jesus, er ist unser großes Vorbild. Philipper 2 illustriert uns das so wunderbar. Wer will, kann mitlesen. Philipper 2, die Verse 2 bis 18. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts ohne Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesus hat sich erniedrigt. Jesus ist der Diener aller geworden. Und deswegen hat Gott, der Vater, ihn zum Herrn über alles eingesetzt. Der Weg zur Größe, der Weg zum Thron ist über das Kreuz. Das war wahr für Jesus, das ist auch wahr in unserem Leben. Und das ist, was die Jünger nicht verstanden haben. Wenn du groß sein willst, dann trachte nicht nach Prominenz oder Positionen, sondern verleugne deine Selbstsucht und werde ein Diener. Und wenn du treu bist und mit der richtigen Einstellung dienst im Kleinen, dann sag uns Jesus, wird der Herr dich über größere Dinge setzen. Dann wirst du ein Diener von mehreren sein dürfen. Darum geht's. In Leiterschaft, in Autorität. Du bist treu im Dienst an wenigen, Gott wird dich in Dienst über mehrere setzen. Das ist Beförderung im Reich Gottes. Du wirst ein größerer Diener, ein Sklave von noch mehr Menschen, die Gott dir anvertraut. Und wenn wir das tun, wenn wir wirklich alles für Jesus tun, dann wird er uns Freude geben. Und wenn wir die richtige Einstellung haben, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was wir tun. Es ist einfach ein Segen, dem Herrn zu dienen. Und wenn du es für den Herrn tust, kannst du den Müll raustragen und den Herrn dabei preisen und seine Freude im Herzen haben und singen dabei. Es kommt nur auf unsere Einstellung drauf an. Zum Schluss wird Jesus nochmal ein praktisches Vorbild geben. Jesus hat nie was gelehrt, was er nicht auch vorgelebt hat. Vers 29. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Sie waren jetzt nur mehr etwa 25 Kilometer von Jerusalem entfernt und da waren große Volksmengen auf dem Weg zum großen Fest. Und siehe, Vers 30, zwei Blinde, die auf dem Weg saßen und hörten, dass Jesus vorüberginge, schrien und sprachen, erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids. Und die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen, erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Die Menschen wollten die Blinden abhalten, zu Jesus zu kommen. Diese blinden Bettler, das waren die Letzten der Gesellschaft. Ah, ihr dürft nicht zu Jesus kommen. Jesus, der Rabbi, der ist zu würdig, der ist zu erhaben, um mit Leuten wie mit euch in Kontakt zu kommen. Aber Jesus, er war innerlich bewegt. Nicht von Selbstsucht, sondern von Barmherzigkeit und von Liebe. Und er, der Rabbi, er fragt diese blinden Bettler, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Wie kann ich euch dienen? Seht ihr, das ist wahre Größe. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Wir haben in diesen Blinden auch ein wunderbares Bild, wie wir gerettet werden können und von Gott berührt werden können und heil werden können. Wir sind ohne Jesus oder wir waren ohne Jesus, je nachdem, wo wir gerade stehen mit Gott. Ohne Jesus sind wir blind und verloren. Und wir sehen erstens Demut in diesen Blinden. Sie haben ihre Not bekannt. Das müssen auch wir tun, wenn wir gerettet werden wollen. Nicht diese Einstellung, ich kann mich selbst retten, ich kann mich selbst heilen. Zu erkennen, ich bin ein Sünder und wenn Jesus mich nicht rettet, bin ich verloren, bin ich ewig getrennt von Gott. Diese Blinden waren demütig. Sie ließen sich auch nicht abhalten von anderen Menschen, die sie zurückhalten wollten. Menschenfurcht kann uns oft zurückhalten, zu Jesus zu kommen. Oh, was werden meine Freunde denken, wenn ich plötzlich Christ bin? Diese Blinden haben die Chance genutzt. Es war das letzte Mal, dass Jesus in Jericho war. Wenn du heute Morgen hier bist und den Herrn Jesus noch nicht persönlich angenommen hast, vielleicht ist das der letzte Tag deines Lebens. Vielleicht ist das die letzte Chance für dich, in die rechte Beziehung zu kommen mit Gott, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Nutz die Gelegenheit. Hebräerbrief sagt uns, nutzt die Chance, solange es noch heute heißt. Heute ist der Tag der Rettung. Heute steht Jesus an der Tür und klopft an die Tür deines Herzens. Sagt, lass mich rein. Diese Blinden haben die Chance genutzt. Und sie kamen zu Jesus im Glauben und sie schrien aus zu Jesus um Erbarmen. Jesus, erbarme dich unser. Du bist der Sohn Davids, du bist der Messias, du bist der Retter. Und das muss ein Mensch bekennen, wenn er gerettet werden will. Er muss zu Jesus kommen und seine Schuld bekennen und sagen, Jesus, ich bekenne, dass ich schuldig bin. Ich bekenne, dass ich dich brauche. Das, was du am Kreuz für mich getan hast, dass du meine Schuld getragen hast. Und ich brauche dein perfektes Leben, dass es mir zugerechnet wird. Wir müssen kommen und sagen, erbarme dich, rette mich. Rette du mich, ich kann es nicht allein. Und wir müssen voll Glauben zu Jesus kommen. Sagen, ich glaube das, was du für mich getan hast. Ich nehme das an. Und Jesus wartet nur darauf und er heilte sie. Und dann folgten sie ihm nach. Wenn du heute da bist und Jesus noch nicht persönlich kennst, noch nie wirklich eingeladen hast in dein Leben, nie wirklich angenommen hast, das, was er am Kreuz für dich getan hat, ihn angenommen hast als deinen Erlöser und als deinen Herrn, wenn du nie wirklich die Entscheidung getroffen hast, ihm nachzufolgen, nutze die Chance heute Morgen. Es ist ein einfaches Gebet. Und wenn du willst, wir sind alle für dich da und beten mit dir und für dich. Und für alle von uns, die wir Jesus kennen, lass uns seinem Vorbild nachfolgen. Lass uns Diener werden. Weil das ist Größe im Reich der Himmel. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort heute Morgen an uns. Danke, dass du so klar zu uns sprichst. Danke, dass du die Wahrheit bist und dass du Klarheit in unser Leben reinbringst. Gott, wir sind oft wie diese Jünger, dass wir Dinge nicht kapieren und dass wir unverständig sind. Und falsche Motivationen haben, falsche Pläne haben, falsche Dinge uns antreiben in unserem Leben. Und Gott, ich danke dir, dass du uns immer wieder korrigierst. Und dass du uns zeigst, wie wir ein gutes und gesegnetes Leben leben können, ein Leben, das die Ehre bringt. Und wir danken dir, Jesus, dass du alles für uns getan hast und dass es in deiner Kraft ist, in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir zeugen, dass wir Märtyrer sein dürfen für dich, sei es durch unser Leben, sei es durch unseren Tod. Danke, Jesus, für deine Treue, für deine Liebe, für deine liebevolle Hingabe für uns und an uns. Wir lieben dich, Herr, und wir beten dich an als unseren Herrn und als unseren Erlöser heute Morgen. Amen.